Maschinenbau oder Robotik klingen so trocken. Aber wenn ich eine Sache irgendwie auf jeden Fall mitgeben würde, ist, dass erstens das Studium sowas von gar nicht definiert, was man am Ende machen wird. Im Zweifel zwischendrin einen Podcast machen und dann fallen einem neue Dinge ein.
Wellenbrecher-Podcast. Tiefgründige Gespräche rund um die UN-Ozean-Dekade. Hallo und herzlich willkommen zum Wellenbrecher-Podcast. An den Mikrofonen sind Annabelle, das bin ich, und unser heutiger Gast, das ist Anna Madlener.
Hi.
Anna, du hast einen Bachelor in Maschinenbau der Technischen Universität Berlin und einen Master in Marine Systems Control und Robotics der Königlichen Technischen Hochschule, kurz KTH, aus Stockholm. In einem Interview hast du damals gesagt, du seist überrascht gewesen, wie wenig Frauen in deinem Masterstudiengang angeschrieben waren. Ein Problem, das du auf den Mangel der weiblichen Vorbilder zurückführst. Seitdem hast du in verschiedenen Unternehmen gearbeitet, um eine technologische Zukunft mitzugestalten, die ihr Potenzial zum Schutz des Planeten entfaltet.
Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich.
Sehr, sehr beeindruckend.
Danke für die schöne Intro. Ich habe auch schmunzeln müssen, weil es auf Deutsch so praktisch ist, dass man Königlich Technische Hochschule, wie im Schwedischen sagen kann, und KTH bei rauskommt.
Ja, oder? Ich hatte auch erst das Englische drin und dachte ich, wieso versuche ich es zu übersetzen, wenn Schwedisch und Deutsch sehr viel ähnlicher sind.
Ja, total.
Wir fangen aber relativ einfach an, oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall, diese Staffel haben wir diese Einstiegsfrage für alle, deswegen bekommst du sie auch. Hast du denn ein Lieblingsmeerestier und wenn ja, welches?
Ich würde sagen, der Oktopus, hundertprozentig. Ich finde es ein wahnsinnig begeisterndes und inspirierendes Tier. Ich mochte den Oktopus schon immer sehr gerne, glaube ich. Ist auf jeden Fall eins dieser Tiere, was man durchaus auch im Mittelmeerraum sehen kann, was jetzt nicht komplett exotisch irgendwie ist und man es nie zu Gesicht bekommt bei uns zu Hause sozusagen, aber irgendwie doch noch selten genug, dass es dann richtig, richtig aufregend ist, wenn man es irgendwie sieht. Ich glaube, der Knackpunkt, weshalb ich jetzt sofort Octopus geantwortet habe, war dieser Film, der irgendwann auf Netflix rauskam, My Octopus Teacher. Seitdem bin ich fasziniert. Ja, sehr empfehlenswert.
Ist auch krass, wie der einfach jeden Tag einfach schnorcheln geht, über ein Jahr lang.
Ja, total.
Und sich selber gefilmt hat.
Ja, ganz inspirierend von vielen Aspekten, auch von der menschlichen Perspektive her. Für die, die es nicht wissen, das ist ein Fotograf in Südafrika, der irgendwie in seinem quasi Homebeach einen Oktopus findet. Und den dann jeden Tag besucht und über ein Jahr hinweg mit diesem Oktopus, ein Weibchen, glaube ich, so eine Verbindung aufbaut und richtig merkt, dass so eine menschlich ist das falsche Wort, aber so eine emotionale Verbindung irgendwie entsteht. Und
ja, so eine Freundschaft.
Ja, so eine Freundschaft. Und das fand ich total begeisternd. Und ja, ich habe dann irgendwann, kommen wir noch dazu, aber ich habe vor ein paar Jahren überlegt, ein Startup zu gründen und da war quasi auch die technische Inspiration dahinter irgendwie der Oktopus und die Intelligenz dahinter. Und da habe ich den Begriff gelernt, Cephalopods, das ist quasi die...
Das ist einfach die Gruppe, wo die taxonomisch klassifiziert sind.
Ich weiß gar nicht, was der deutsche Begriff dafür wäre. Wahrscheinlich Cephalopoden oder sowas.
Ich kann es mal kurz googeln.
Genau, und das fand ich irgendwie total überwältigend. Oder schön zu wissen, dass es irgendwie diese ganze Gruppe gibt. Und die Gruppe ist mein Lieblingstier.
Okay, das würde ich jetzt überraschen. Es heißt einfach Kopffüßer.
Oh nein.
Das ist sehr schrecklich.
Das ist ganz schlimm. Kopffüßer?
Ja.
Oh. Naja, ich bleib bei Cephalopoden oder so.
Wir dinglischen einfach ein bisschen.
Genau, ja.
Ja, deine Faszination für diverse Startups und auch, also der erste Meerespodcast, den ich je gehört habe, war tatsächlich deiner. Aber ich möchte nochmal einen kurzen Sprung ganz am Anfang machen. Und zwar, wie bist du dann überhaupt so auf Meeresrobotik gekommen, wenn du jetzt vor allem deinen Bachelor in Berlin gemacht hast? Das ist ja nicht direkt am Meer irgendwie ist, weil man jetzt denken würde, okay, vielleicht warst du in Rostock, dann wäre das so der natürliche Übergang gewesen. Was hat dich da so dazu gebracht?
Ja, du musst mich unterbrechen. Ich habe manchmal so einen Hang dazu, ganz weit auszuholen. aber es war, würde ich sagen, eine Kombination von schönen, glücklichen Zufällen. Ich habe das Glück gehabt, auf jeden Fall als Kind viel Zeit am Mittelmeer zu verbringen. Und das hat auf jeden Fall so allgemein meine meine Liebe zum Ozean geweckt und meine Verbundenheit irgendwie. Und dann war es tatsächlich in der, was war das, 11. oder 12. Klasse, mein Chemie-Leistungskurslehrer, der uns irgendwie so halb als Hausaufgabe, die ich sehr ernst genommen habe, und halb als Spaß irgendwie gesagt hat, dass wir doch in den Herbstferien den Schwarm von Frank Schätzing lesen sollen. Das habe ich dann gemacht.
Das ist ein sehr dickes Buch.
Es ist ein sehr dickes Buch und ich habe so eine, ich glaube, ich war irgendwie dann krank oder ich habe irgendwie eine Augenentzündung bekommen oder sowas und konnte dann nicht mehr lesen und dann habe ich das Hörbuch 2 Tage durchgehört, irgendwie sowas. Also ich
auf jeden Fall die bessere Variante. Ich habe, glaube ich, 3 Jahre gebraucht, dieses Buch zu lesen.
Ja, es ist ein sehr dickes Buch. Ich weiß auch nicht, wie. Aber auf jeden Fall hat mich dieses Buch total fasziniert. Genau, es ist ja eine Kombination von Fiktion, aber auch wissenschaftlichen Fakten. Und Frank Schätzing hat in diesem Buch darüber berichtet, wie Methanhydrate im Meeresboden quasi ja instabil werden und irgendwie zu Naturkatastrophen führen und Intelligenzen so dahinter ja ihr Wesen treiben. Und er hat da immer diese real existierenden Meeresforschungsinstitute integriert, unter anderem.
Und auch reelle Professoren.
Genau, und auch reelle Professoren genannt. Und unter anderem war da eben das GEOMAR in Kiel sehr präsent. Kurz danach mussten wir irgendwie für unsere besondere Lernleistung, hieß das in Berlin, also die fünfte Prüfungskomponente oder sowas, uns entscheiden, ob wir eine Präsentation oder eine Hausarbeit schreiben wollen. Und ich fand dieses Thema total spannend und habe mich dann am GEOMAR für ein Praktikum beworben, was aber dann nicht geklappt hat und wurde aber stattdessen von einem sehr, sehr, sehr herzlichen und freundlichen Wissenschaftler, Jörg Bialas, eingeladen, 2 Tage einfach am GEOMAR mich mit Leuten zu treffen, die zu Methanhydraten forschen. Und dann bin ich 2 Tage nach Kiel gefahren, irgendwie mit meinen 16 Jahren und war total nervös und dachte so, oh mein Gott, was mache ich hier? aber im Rückblick war das auf jeden Fall einer der Momente, der mich sehr geprägt hat, weil ich zwar 2 Tage mich mit Methanhydraten dann beschäftigt habe. Aber Jörg hat mich damals durch das GEOMAR so ein bisschen durchgeführt und wir sind dann durch so eine Halle gelaufen, wo die ganzen Roboter standen. Und ich habe irgendwie den Jago, das ist so ein Tauchroboter gewesen, der, glaube ich, mittlerweile.
Der ist leider mittlerweile Deko.
Ja, der ist Deko. Habe ich letztens erst wieder gesehen. Tolles Stück. Genau, einfach das war einfach so eine Werkhalle, wo die an den Robotern geschraubt haben. Und ich dachte so, wow. Genau.
Die gibt es immer noch.
Einfach ein cooler Ort. Ja, ich würde sagen, das war so meine Ursprungsinspiration. Dann habe ich angefangen, Energie- und Prozesstechnik in Berlin zu studieren tatsächlich. Und bin dann aber nach so 4 Semestern, glaube ich, auf den Trichter gekommen, dass ich doch eigentlich irgendwas mit Ozean machen wollte. Und habe zu Maschinenbau gewechselt. Und danach habe ich irgendwie immer so versucht, wo es ging, mich irgendwie für Konferenzen zu bewerben oder an Workshops teilzunehmen, habe meine Prof so ein bisschen attackiert und einfach ganz schamlos irgendwie versucht, zu Konferenzen zu fahren, war dann irgendwie in Norwegen bei einer Konferenz und habe dort einen Prof kennengelernt, der in Portugal Roboter baut und bin dann zu dem für meine Bachelorarbeit und so hat es dann irgendwie seinen Lauf genommen. Aber es war jetzt nicht so eine Ursprung, also es war nicht so, dass ich immer wusste, dass ich irgendwie Meeresrobotik machen möchte, aber so eine Leidenschaft für Technik und Erkundung, würde ich sagen, und irgendwie Ozean hat dann dazu geführt, dass ich da gelandet bin.
Krass. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Ich finde auch, dass diese Idee, dass du Jörg angeschrieben hast.
Also es war aber so, dass ich mich, also das GEOMAR haben sie, glaube ich, immer noch Schülerpraktika, die sie anbieten. Und das war wirklich so, dass die gesagt haben, in den Herbstferien können SchülerInnen kommen, um Praktika zu machen. Und darauf habe ich mich beworben. Und dann habe ich halt die Antwort zurückbekommen, es gibt aktuell niemanden, der dich 2 Wochen in einem Praktikum betreuen kann. Aber der Herr Bialas hier hat angeboten, dich 2 Tage rumzuführen. Also es war nicht ganz so direkt, dass ich den angeschrieben habe. Aber
diese 2 Tage, glaube ich, sind viel besser, weil
100%.
Ich habe ja auch am GEOMAR promoviert und dann haben wir auch immer diese E-Mails bekommen. Und also als Doktorandin wurde mir generell eher abgeraten, Praktikanten zu haben, weil du dann halt 2 Wochen lang diesen Schüler einfach durchgehend betreuen musst. Das ist nicht so, als ob man dann nebenbei noch selbst mit Masterstudenten teilweise noch so. Aber dann hast du dann diesen Schüler, der nicht mal pipettieren kann oder so, was ja auch voll in Ordnung ist, weil das muss man ja auch lernen. Aber ich glaube, diese Hemmschwelle für diese eine Woche bis zu, ich glaube, so 2 Wochen Praktika, die sie da von den Forschenden wollen, ist irgendwie wunderschön, aber ist irgendwie auch so,
unrealistisch.
Das ist viel zu lang.
So. Ja, ja.
Eine Woche, glaube ich, würde gehen oder halt 2 Tage, wenn dich jemand 2 Tage lang durchs Geomar rumführt.
Ja.
Okay, super machbar.
Ja, voll. Also ich, im Nachhinein bin ich auch hundertprozentig der Meinung, dass es für mich in der Situation viel besser war, weil ich brauchte ja jetzt nicht... Also dieses Angebot der Praktika ist ja, glaube ich, vor allem für so die 9. 10. Klässler, die quasi ihr erstes Schülerpraktikum wirklich 2 Wochen machen müssen. Das brauchte ich ja gar nicht mehr. Und so war das eher so ein Forschungstrip sozusagen, also Forschung in Anführungsstrichen. Und Jörg hat halt dann einfach organisiert, dass jemand anderes 15 Minuten Zeit für mich hat. Und dann habe ich dem Fragen gestellt. Und so hatte ja auch Jörg mich gar nicht die ganze Zeit an der Backe sozusagen. ja, aber es war wirklich ein sehr, sehr, sehr spannender und hilfreicher Aufenthalt, würde ich sagen.
Und wie gesagt, die Halle gibt es immer noch und Dorothee Bär war auch ganz beeindruckt, wenn man sich die anguckt. Also. Wenn du jetzt aber auch anfangs beschreibst, dass zum Beispiel wenig Frauen vor allem in deinem Masterstudiengang waren und das auch eventuell auf fehlende Vorbilder zurückführt, hast du denn das Gefühl, dass es sich seitdem verändert hat? Oder wenn du jetzt eventuell das Gefühl, dass es sich ein bisschen wandelt oder dass es eigentlich noch in eine ähnliche Situation ist wie vielleicht vor 10 Jahren.
Ich weiß gar nicht, ob ich noch so repräsentativ dafür sprechen kann, weil ich jetzt seit, lass mich kurz zählen, 2,5 Jahren nicht mehr so ganz konkret hundertprozentig in der Robotik arbeite, sondern eher in einem Feld bin, wo es tendenziell, glaube ich, mehr Durchmischungen gibt, einfach weil es nicht nur eine Profession sozusagen ist. Also ich fand an sich den Unterschied zwischen Deutschland und Schweden schon sehr, sehr stark. Also in Schweden an der, du hast da ja auch studiert an der KTH, oder? Nee, du hast...
Nee, ich bin an der Uni Stockholm, aber gleicher Campus.
An sich bin ich damals an die KTH gekommen und dachte, wow, hier sind so viele Frauen. Und ich glaube, das hat verschiedene Gründe, aber auf jeden Fall wird das in Schweden, glaube ich, ein bisschen mehr unterstützt. Auch allein durch so Schulprogramme und so. Aber in meinem konkreten Studiengang in der Robotik waren wir, glaube ich, 3 Frauen oder so in meinem Semester von 60 oder 70. Also es waren wirklich wenige. Das war dann in meinem ersten Job ähnlich. In einer Firma von 50 waren wir irgendwie 5 Frauen, glaube ich, oder 6. Zu dem Zeitpunkt habe ich das aber fast schon gar nicht mehr so richtig wahrgenommen. Es war einfach das, was ich seit 7, 8 Jahren irgendwie im Studium immer erlebt habe. Und dann bin ich, ich glaube, es war letztes Jahr im März war ich für meinen neuen Job schon bei einer Konferenz in London für Ozeanrobot, also Oceans hieß es, ist so eine der großen Konferenzen und es ist fast schon ein bisschen wie so eine Technikmesse irgendwie. Es war so ein riesiger Raum mit allen möglichen, also wirklich alle Sensorik und Technikfirmen stellen dann irgendwie ihre Sachen aus und ich bin in diesen Raum reingekommen und war wie so kurz ein bisschen erschlagen, weil ich das komplett vergessen hatte, aber es war wirklich einfach nur, ja, so gefühlt auf 10 Männer kam dann irgendwie eine Frau mir entgegen. Deswegen, also ich glaube nicht, dass es sich so doll verändert hat. Ja, ich kann nicht für die Hörsäle sprechen, ich kann nicht für die Firmen an sich sprechen. Mittlerweile arbeite ich ja eigentlich ausschließlich oder nicht ausschließlich, aber wesentlich mehr mit US-amerikanischen Organisationen zusammen und dort habe ich tatsächlich das Gefühl, dass es nicht so intensiv ist. Also, dass es wesentlich, ja, diverser ist. Keine Ahnung, woran es liegt. Aber es ist auf jeden Fall immer noch ein Feld, die Robotik auf jeden Fall, die, ja, wenig Frauen sieht, leider.
Oder, ja, Maschinenbau oder so. Ich glaube, das ist immer noch als sehr männlicher Beruf so gezeichnet.
Ja, also ich meine, ich bin ja auch nicht unbedingt das perfekte Beispiel. Ich bin auch nicht im Beruf direkt drin geblieben. Unter anderem, weil ich es einfach auf Dauer ein bisschen anstrengend fand. Es schon einem zusetzt. Also es war mit schon auch einer der Gründe, warum ich, glaube ich, nie so eine komplette Leidenschaft dafür entwickelt habe. Also ich habe eine Leidenschaft für die Ozeanrobotik, aber ich habe immer so nach Möglichkeiten gesucht, das anzuwenden und...
Du würdest jetzt nicht an irgendeinem Motor rumschrauben.
Genau, also ich bin jetzt nicht so eine klassische Ingenieurin, glaube ich, wie man sich das jetzt vorstellt. Und das hat viele Gründe, aber ich glaube, einer der Gründe ist schon auch, dass ich mich ja in diesen Sphären dann auch oft einfach nicht mehr so wohl gefühlt habe, weil man kann irgendwann nur so viel irgendwie entgegennehmen und aushalten. Also da, glaube ich, jede Frau, die in diesem Feld irgendwie arbeitet, hat die klassischen Geschichten zu erzählen. Und ja, habe ich immer einfach keinen Bock mehr drauf.
Ja, ich habe tatsächlich auch bisher nur eine einzige Studentin kennengelernt, die die Maschinenbau auch im Master studiert hatte. Und die war völlig fertig. Ja. Also, weil einfach sie durchgehend so blöde Sprüche bekommen hat. Ja. Von ihren männlichen Kollegen, wo man sich denkt so, was ist das denn?
Ja.
Also es würde mir im Leben nicht mal einfallen, dass die Situation im Umweltstudium so sein würde oder so.
Ja, also es gibt aber so viele tolle Initiativen, die irgendwie ja Programmieren, Technik in den Schulen schon Mädchen näher bringen wollen. Und eine Theorie vielleicht ist irgendwie, dass das zwar in den Schulen dann viel gemacht wird. Also in der Schule hatte ich dieses Problem nie. Mein Chemieleistungskurs und so waren wir fast mehr Mädchen als Jungs.
Bei uns auch.
Aber an der Uni wird es dann tatsächlich so ein bisschen vergessen. Weil an der Uni ist dann irgendwie wird dann irgendwie angenommen, naja, jetzt bist du ja hier. Jetzt können wir ja aufhören, irgendwie drauf zu achten. Und da habe ich, ja.
Du hast es ja eben schon ein bisschen angesprochen. Du arbeitest aktuell viel im Bereich Marine Carbon Dioxide Removal, kurz MCDR, und hast dazu aktuell auch einen Podcast, der sich Plan C nennt. Was ist denn genau MCDR für die Personen, die davon noch nie gehört haben?
Ja, ich hole vielleicht ein bisschen weiter aus. Also Marine Carbon Dioxide Removal sind ozeanbasierte Negativemissionen. Und negative Emissionstechnologien brauchen wir laut IPCC-Reports und KlimaforscherInnen, selbst wenn alle Emissionen, die wir reduzieren können, reduziert werden, brauchen wir am Ende immer noch eine gewisse Menge Negativemissionen, weil einfach die Konzentration von CO2 in der Atmosphäre zu hoch sein wird, selbst wenn wir jetzt aufhören würden zu emittieren. Da wir nicht jetzt sofort aufhören werden zu emittieren, und es sehr wahrscheinlich immer noch Restemissionen geben wird, die nicht, also hard to abate emissions, Emissionen, die sehr, 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 sehr schwer oder unmöglich sein werden zu reduzieren.
So wie Stahlindustrie oder so, ist ja.
Genau, Zement,
sehr schwierig.
Etc. Mhm. Wird an Negativemissionen geforscht. Es gibt da auch ganz viel Entwicklung auch. Die neue Bundesregierung tatsächlich hat jetzt auch ein dezidiertes Negativemissionsreferat. Und man muss, also bei Negativemissionen gibt es ein Portfolio an Methoden, die alle erforscht und getestet werden müssen. Und man unterscheidet da so ein bisschen gängigerweise zwischen Open und Closed Systems, also offenen und geschlossenen Systemen. Es ist kein nahtloser schwarz-weißer Übergang, sondern es ist ein bisschen eine Skala, auf der sich diese Lösungen befinden können. Und Marine CDR ist ein sehr großer Begriff tatsächlich. Es lohnt sich auch, den ein bisschen weiter runterzubrechen, aber das sind quasi die Emissionstechnologien, die versuchen, den Ozean in diese Lösung mit einzubeziehen. Mhm. Und der quasi Vorteil oder Grund, weshalb man das tut, ist, dass die tendenziell offenen Systeme wesentlich weniger Energiebedarf haben, um wesentlich höhere Mengen an CO2 aus der Luft zu ziehen, indem sie natürliche Prozesse quasi ausnutzen und beschleunigen. Also dazu gehört zum Beispiel beschleunigte Witterung, Enhanced Weathering oder Ocean Alkalinity Enhancement, das ist die Ozeanalkalinisierung. Alle wissen, dass es ein ganz schrecklicher Name ist, aber das sind alles Methoden, die ja natürliche Witterungsprozesse beschleunigen wollen, indem im ozeanbasierten Fall die Konzentration von CO2, die bereits im Wasser aufgelöst ist, reduziert wird, indem man zum Beispiel Mineralien und sogenannte alkalische Materialien hinzufügt. Und dadurch wird CO2 gebunden, der pH-Wert wird erhöht und die Pufferkapazität des Ozeans, um CO2 auszugleichen und so pH-Schwankungen auszugleichen, wird erhöht. Und zusätzlich wird eben die Kapazität erhöht, um mehr CO2 aus der Atmosphäre aufzunehmen, ohne aber dabei den pH-Wert zu sinken und quasi zur Übersäuerung beizutragen. Also das, was ich am besten, wie ich es am besten bisher mal gehört habe, ist, dass es so ein bisschen wie so ein Schwamm ist. Der Ozean nimmt ja schon jetzt schon sehr, sehr, sehr viel CO2 auf. Mhm. Und dadurch, dass es aber so ein komplexes chemisches Puffersystem ist, führt es aktuell dazu, dass eben, wie alle Menschen mit Sicherheit wissen, der Ozean sehr übersäuert ist. Und es liegt eben daran, dass für die Menge CO2, die der Ozean aufnimmt, quasi nicht genug alkalische Materialien zur Verfügung stehen. Das ist die eine, das sind so die abiotischen chemisch klingt nicht so gut, aber die abiotischen Prozesse. Und es gibt dann auch noch andere, wie zum Beispiel die Versenkung von Biomasse. Damit beschäftige ich mich eigentlich gar nicht. Also ich arbeite bei einer Organisation, bei einer Stiftung, Carbon to Sea Initiative heißt die, die sich ausschließlich mit der Ozeanalkalinisierung beschäftigt. Und wir stiften Forschung und Evaluierung von dieser Methode.
Ich glaube, es gibt so rund um bei so um die 8 verschiedenen Prozesse, die zumindest Ocean Visions so ein bisschen klassifiziert hat. Und Ozeanalkalinisierung ist eine davon, von diesen 8 potenziellen Methoden.
Ja, sehr, sehr gut nachgeguckt. Ja, also es ist wirklich... Es ist ein bisschen irreführend, tatsächlich von MCDR als einer Negativemissionstechnologie zu sprechen, weil es so, also es gibt so viele Gründe, die ein bisschen auseinander zu dividieren, weil sie alle auch sehr unterschiedliche Anforderungen an oder Herausforderungen haben, was zum Beispiel die Messung angeht, die Quantifizierung angeht oder auch Lieferketten, wie sagt man das auf Deutsch? Lifecycle Analysis. Die Lieferkettenberechnung, also die Emissionen, die in der Lieferkette quasi entstanden sind. Das alles ist sehr schwer unter einen Hut zu packen, deswegen, ja. Aber alles in allem ist quasi die Idee von Marine CDR, dass man eben diese natürliche Kraft vom Ozean ausnutzt, weil eben auch dort CO2 schon sehr, sehr, sehr lang gespeichert wird. Und also ich glaube, es gibt Berechnungen, die zum Beispiel dann zeigen, es gibt ungefähr 39.000 Tonnen Kohlenstoff, die schon im Ozean gespeichert sind. Und wenn jetzt der Ozean alle Negativemissionen sozusagen aufnehmen würde, die wir brauchen, was nicht passieren wird, aber wenn dem so wäre, würde man irgendwie, ich glaube 0,03% oder irgendwie sowas an Kohlenstoff quasi dem Gesamtreservoir hinzufügen. Und das ist kein Grund, das wird nicht dazu führen, dass der Ozean alles aufnehmen kann, weil eben viele Herausforderungen bei den offenen Systemen dann mit einherkommen, die geschlossenen Systeme nicht haben, nämlich dass es eben nicht möglich ist, diese genaue Aufnahme von CO2 zu quantifizieren und genau Molekül für Molekül zu vermessen. Und es ist halt dann alles ein bisschen modellbasierter und hat noch viele ungeklärte Fragen, was zum Beispiel die potenziellen Umwelteinflüsse angeht und Einfluss auf Lebewesen, Einfluss auf lokale Ökosysteme etc. Muss alles noch erforscht werden.
Das heißt, mit offenen Systemen meinst du eher so Systeme, die ihr im offenen Ozean testet, während jetzt diese geschlossenen Systeme, ich weiß jetzt für den Ozean nicht direkt ein Beispiel, aber es gibt ja auf Island dieses System, wo sie CO2 direkt wieder in den Basalt pumpen. Und das wäre ja tendenziell, kannst du das besser quantifizieren? Also meinst du, zwischen den zwei Systemen einfach die Quantifizierung ist das, was es offen oder geschlossen macht?
Ja, also diese Quantifizierung gibt es für alle möglichen Negativemissionsmethoden, nicht nur für die meeresbasierten Methoden, sondern man unterscheidet allgemein zwischen diesen Open Systems und Closed System CDR Approaches. Und es ist, wie ich am Anfang meinte, nicht so eine klare schwarze-weiße Linie irgendwie, sondern das Projekt, was du angesprochen hast in Island, ist, glaube ich, eine Direct Air Capture Anlage, die du meinst. Ja. Genau, dort ist eben das Auffangen von CO2, die Messung von dem direkten CO2-Strom, der quasi dann in die Mineralien, in den Grund gepumpt werden soll, das kannst du alles direkt messen und dadurch direkt quantifizieren. Im Ozean geht das nicht. Und es gibt aber dann, in diesem Blog habe ich das versucht, ein bisschen aufzuschlüsseln, dass man sich die verschiedenen Schritte anguckt. Also der erste Schritt ist die Umwandlung von dem Feedstock, also dem Material, was man hinzufügt und der Reaktion mit dem aufgelösten, also mit CO2. Das ist der erste Schritt, den man irgendwie quantifizieren muss. Dann kommt der zweite Schritt, nämlich dass tatsächlich CO2 aus der Luft gezogen wurde, das Removal. Und der dritte Schritt ist dann irgendwie die Speicherung. Und das können alle drei Schritte, zumindest im Ozeanfall zum Beispiel, kann irgendwie auch eine Mischung sein. Also es gibt Beispiele, wo diese Umwandlung von Feedstock und CO2 eher in einem geschlossenen System stattfindet und danach eben Removal und Storage im offenen Ozeansystem sozusagen. Aber es geht, bottom line, geht es darum, genau, dass man halt sagt, in einem geschlossenen System kannst du alles direkt quantifizieren und in einem offenen System eben nicht. Aber du hast quasi andere Vorteile dadurch.
Auf jeden Fall alles sehr kompliziert. Ihr sprecht da auch viel drüber in eurem Podcast. Bevor ich aber über den Podcast zu sprechen komme, möchte ich nochmal kurz eine persönliche Meinung von dir haben, wenn das überhaupt in Ordnung ist. Ich finde nämlich auch, dass Ozeanalkalinität eines der vielleicht führenden MCDR-Methoden ist. Du hattest auch das Sinken von Biomasse angesprochen, woran ja auch viele Startups arbeiten. Also da geht es darum, dass man sehr, sehr viele Algen nimmt, die zusammenpresst und dann auf den Meeresboden quasi wirft. Ich glaube, dazu braucht man sehr, sehr viele Algen, damit das passieren kann. Glaubst du denn, dass MCDR wirklich oder Ocean Alkalinity als MCDR-Methode in den nächsten paar Jahren so weiterentwickelt werden kann, dass es auch wirklich Negativemissionen machen kann? Weil die Forschungsergebnisse aktuell sind dazu wirklich nicht eindeutig. Und es ist halt, wie du auch eben meintest, auch wahrscheinlich deswegen, weil es so schwierig ist zu quantifizieren. Funktioniert es jetzt? In welchem Schritt hat die Absenke funktioniert oder nicht? Was eher die chemische Reaktion oder was wirklich das CO2, was aufgenommen wurde und so weiter und so fort? Was meinst du?
Ich glaube, ich stimme dir zu, dass von all den Methoden die Ozeanalkalinisierung eine der aussichtsreichsten ist. Aber wie du schon gesagt hast, genau, also es ist wirklich so eine Arbeit, die Schritt für Schritt durchgeführt werden muss. Und weshalb mein Arbeitgeber, die Carm Tessin Initiative, wir auch Schritt für Schritt eben die Studien und die Forschung fördern, die eben die ungelösten Fragen beantworten soll. Ich glaube, es ist ein bisschen irreführend zu sagen, dass es in den nächsten Jahren unbedingt jetzt A oder B sein wird, Hop oder Flop. Ich habe mal einen Podcast gemacht mit einem Gast vor ein paar Monaten, der meinte, vor 2-3 Jahren war wirklich so dieser Ocean Alkalinity Hype sehr groß und du hast wahnsinnig viele, also im Vergleich zu davor, wahnsinnig viele erste Forschungsprojekte irgendwie bekommen. Und jetzt ist der Hype so ein bisschen runter, jetzt kommt die Realität und wir sind jetzt irgendwie so auf dem 15., 20. Kilometer von einem Marathon, wenn überhaupt. Vielleicht sind wir ja am 10. Kilometer, hat er, glaube ich, gesagt. Ja. Die Forschungsergebnisse, würde ich sagen, ist richtig, dass es noch nicht eindeutig klar ist, wie und ob es funktionieren kann. Aber die Forschung hat auf jeden Fall in den letzten paar Jahren dazu beigetragen, dass die Fragen ein bisschen konkreter gestellt werden können. Also, dass deutlicher ist, unter welchen Umständen beispielsweise es funktionieren kann oder unter welchen Umständen eben auch nicht. Es ist, glaube ich, vor 3-4 Jahren hat man über dieses Thema so ein bisschen gesprochen als so eine große globale Lösung und es wird irgendwie alles auf dem offenen Ozean alkalinisiert, wird zu Gigatonnen CO2-Removal beitragen und die Realität sieht aber wesentlich, also sieht anders aus gerade und die Realität ist aktuell, dass in allererster Linie Forschungsprojekte versuchen, das durchzuführen und dass viel so Private-Public-Partnerships stattfinden, also dass viele Private-Sector-Groups, also private Firmen, die das natürlich ausprobieren, mit Universitäten sich zusammentun und das vor allem im Küstenkontext aktuell erforschen. Es gibt aber, wie ich schon meinte, einfach noch viele Fragen, was die Environmental Impacts angeht. Es gibt viele Fragen, wie der Rechtsrahmen aussehen kann. Du darfst es de facto aktuell gar nicht machen auf der Hohen See. Und ich glaube, es ist wichtig, einfach klarzustellen, dass aktuell in kleinen Projekten ausprobiert wird. Vor ein paar Jahren war das große Thema, ob man es überhaupt quantifizieren kann. Und die ersten Projekte und die ersten Anzeichen sind auf jeden Fall da, dass es geht. Es wird nie so sein, dass man bis aufs letzte Prozent hundertprozentig sagen kann, dass jetzt so und so viel CO2 aus der Luft entzogen wurden. Aber die Messmethoden und die Modellierungsmethoden werden besser. Aber indem sie getestet und besser werden, kriegen wir natürlich auch neue Fragen. Und das ist so ein bisschen, womit ich mich am meisten beschäftige. Aber ich würde sagen, vor 3-4 Jahren war das irgendwie die offensichtlichste Frage und die erste Frage, auf die sich viele konzentriert haben. Und jetzt ist wesentlich mehr Fokus aktuell auf den Environmental Impacts, auf dem Rechtsrahmen. Und genau, also wir sind da auch vor allem darauf orientiert zu schauen, wie es Stück für Stück evaluiert werden kann. Und wenn es nicht sicher ist und wenn es nicht funktioniert, dann ist es keine Lösung. Aber aktuell deuten die Zeichen schon eher darauf hin, dass es unter bestimmten Bedingungen funktionieren kann. Aber es gibt noch viele Fragen zu beantworten.
Und es ist auf jeden Fall kein Allheilmittel.
Es ist auf jeden Fall kein Allheilmittel. Deswegen ist es auch immer wichtig zu sagen, das allererste, was passieren muss, ist, so viele Emissionen zu reduzieren wie möglich. Und es ist also man sollte Negativemissionen nicht irgendwie als Allheilmittel sehen oder so. Es ist sowieso, wenn überhaupt, in einem Portfolio machbar. Es kommt auf die Lokalität an, es kommt auf die Energieversorgung an. Also es muss ja auch alles irgendwie am Ende hinhauen und Sinn machen. Aber es ist etwas, was wir auf jeden Fall benötigen werden. Da führt kein Weg dran vorbei und deshalb ist es sinnvoll, alle Methoden auszuprobieren und zu erforschen in allererster Linie. Ja. Damit, wenn sie wirklich gebraucht werden, die Welt breit ist sozusagen.
Ich finde dieses Sinnbild von diesem Puzzle immer ganz schön. Also Ocean Alkalinity kann vielleicht ein größeres Teil von dem Puzzle sein, aber es wird auf jeden Fall ja nicht das komplette Puzzle ausfüllen. Und das ist einfach auch wirklich, so wie in Island Methoden, landbasierte Methoden braucht, marine Methoden können bestimmt auch dazu beitragen, aber wir müssen versuchen, mehrere Wege zu finden, um diese Emissionen, die wir in den nächsten paar Jahren leider auf jeden Fall noch emittieren werden, irgendwie runterzukriegen.
Ja, 100%ig,
ja. Selbst wenn wir jetzt heute aufhören würden, würden die Emissionen ja nicht aufhören. Also die gehen trotzdem eine Zeit lang noch weiter. Und natürliche Prozesse sind einfach viel zu langsam. Einfach weil das Öl von den Dinosauriern, die da maßgeblich verbuddelt waren die letzten 1000 Jahre, einfach nicht darauf, das System ist einfach nicht darauf ausgelegt, das so schnell überhaupt natürlich abzubauen. Ja.
Genau. Und es, wie gesagt, es kommt immer darauf an, wo man das macht und unter welchen Bedingungen. Es macht absolut gar keinen Sinn, das irgendwo zu tun, wo dann zum Beispiel so Downwelling-Zonen sind, also wo das Wasser, was man, oder die Mineralien, die man hinzugefügt hat, dann direkt in die Tiefsee gezogen werden, weil dann wird man nicht, dann hat es gar keinen Effekt quasi. Und ja, deshalb ist es wirklich kein Rundumschlag, irgendwie so OAE im ganzen Ozean. Das ist es nicht. Aber es ist ein sehr komplexes Thema. Also deine ursprüngliche Frage war ja eigentlich, wie ich das Leuten erkläre. Und es ist sehr, sehr, sehr schwierig zu erklären. Aber das heißt nicht, dass sie es nicht versuchen sollten. Und es ist wichtig, es zu versuchen, weil also man braucht ja auch die Zustimmung. Und gerade Menschen, die sich nicht Tag ein, Tag aus damit beschäftigen, haben sehr, sehr, sehr valide und wichtige Fragen, die man manchmal so ein bisschen vergessen kann, wenn man sich irgendwie nur auf die Wissenschaft beruft.
Ja, so wie ich noch vorher. 2 Jahren. Harte Gegnerin davon. Mittlerweile sehe ich es ein bisschen schattierter, wo du recht hast. So. MCDR, wir haben ja jetzt auch sehr viel darüber gesprochen, ist ein extrem komplexes Thema an sich. Was hat dich vielleicht damals dazu motiviert, das in einem Podcast aufzugreifen? Weil ich persönlich habe schon in gewisser Weise Probleme, den Ozean an sich zu thematisieren. Und MCDR ist ja dann nochmal ein Spezialgebiet. Wie bist du darauf gekommen? Was war deine Motivation?
Also ich habe ja tatsächlich zuerst einen Podcast gemacht, The Ocean Embassy hieß der, der eher dadurch motiviert war, dass ich einfach dachte, also ich habe da gerade eine kleine Pause gemacht nach meinem vorigen Job und habe mich so ein bisschen umorientieren wollen und habe durch diese diversen Konferenzen und Workshops, wo ich war, viele coole Menschen kennengelernt und hatte irgendwie einfach so die Idee, dass ich das teilen wollte. Und tatsächlich war es ein bisschen so, ich habe mir immer vorgestellt, dass ich das mache für meine Freunde so. Also, dass ich einfach wollte, dass Menschen, die in meinem Umfeld sind, die gar nichts mit dem Thema am Hut haben, Einblicke in diese Berufsfelder bekommen. Und ja, ich fand es einfach spannend. Ich glaube, das ist wahrscheinlich ähnlich wie das, was dich motiviert. Mhm. Wie viele unterschiedliche Karrieren und Perspektiven es in diesem großen Ozean sozusagen gibt. Genau, das war der Motivator für diesen ersten Podcast, wirklich einfach Menschen zu fragen, die ich eh schon kannte und die einzuladen, über Themen zu sprechen, die sie inspirieren. Und ich glaube, in dem Podcast habe ich dann irgendwann das erste Mal einen Gast gehabt, die über Seafields gesprochen hat und über Biomass Sinking.
Ich weiß,
und dann
hatte ich einen Gast über
Ocean. also Mar Fernandes Mendes war das. Und dann irgendwann hat Lennart Bach, der über Ocean Alkalinity Enhancement gesprochen hat. Und so parallel habe ich eben auch angefangen, mich beruflich auf diesem Thema zu konzentrieren und habe dann so ein Startup-Programm angefangen, wo ich überlegt hatte, mit Robotik eben dieses Thema Monitoring, Reporting und Verification anzugehen. Das ist im Prinzip die Quantifizierung und Verifizierung von dem Carbon Removal, das potenziell stattfindet. Und das war wirklich einfach wieder so ein Zufall irgendwie. Mich hat dann jemand eigentlich mit Will Burns in Kontakt gebracht, der ein sehr renommierter, bekannter Rechtsprofessor und Experte in diesem Policy-Bereich ist. Und ich wollte mit dem eigentlich halt über so die Rechtslage und so weiter sprechen. Und dann hat er irgendwie gesehen in meiner E-Mail-Signatur oder so, dass ich einen Podcast habe und meinte, hey, ich habe irgendwie diesen Plan C-Podcast gerade gefundet bekommen. Willst du mein Co-Host sein? Also es war wirklich total, total simpel und so zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und der Plan C-Podcast war dann eben sehr, sehr, sehr spezifisch auf MCDR konzentriert. Und das habe ich dann eine Zeit lang habe ich beide parallel gemacht und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass es ein bisschen viel Arbeit ist und habe den Ocean Embassy Podcast aufgehört. Und mit Plan C, die Motivation war wirklich, dass, ich meine, das wirst du merken, ich glaube, egal auf welchem Thema man sich in einem Podcast konzentriert, am Ende ist es immer so, dass man eigentlich so viel Spannendes lernt und so viele Einzelheiten und Kleinigkeiten über ein Thema zu erzählen gibt, dass man einen ganzen Podcast damit füllen kann. Mhm. Ja, die Motivation war wirklich einfach aus dieser kleinen, es ist wirklich damals auf jeden Fall eine kleine Bubble gewesen, die sich mit diesem Thema Tag für Tag auseinandergesetzt hat und kleinen Bubble so ein bisschen herauszuberichten. Das ist jetzt auf jeden Fall eine größere Bubble geworden und es gibt aber immer noch viel zu berichten und viel zu erzählen. Also es ist wirklich, ich würde sagen, auch eine Motivation gewesen, den spezifischen Themen genug Raum zu geben, eben gerade weil es so komplex ist. Also ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich, ich wünschte, ich könnte noch ganz viel mehr sagen als das, was ich gesagt habe, weil ja, es ist irgendwie erstmal wie so eine große Box aufmachen, bevor man sie wieder schafft zuzumachen. Und in dem Podcast haben wir auf jeden Fall gehofft, dass wir für die, die es interessiert, viele detaillierte Einblicke geben können und so ein bisschen aufräumen, was man so alles hört.
Ist euer Ziel dann so ein bisschen so eine Art den Newsroom für die MCDR-Beschäftigten zu sein oder auch wirklich das Ganze eher breiter zu fächern, um Personen zu informieren, die eventuell nicht in dem Bereich arbeiten? Was ist denn so euer Ansatz?
Ich würde eher sagen, das Letztere. Also ein Newsroom hat ja so ein bisschen so eine, also dafür müssten wir es öfter machen wahrscheinlich, wenn man wirklich so, wir nehmen jetzt nicht jede News auf, die irgendwie passiert. Ich glaube, das gibt andere Formate, die dafür besser geeignet sind, sondern es ist wirklich mehr so ein Deep Dive, den wir Leuten anbieten wollen und vor allem auch eben dieses richtige Unpacking aufmachen und ins Detail gehen und erklären. Also vereinfachen im Sinne von komplexe Themen vereinfachen, aber ohne, dass sie quasi, dass Aspekte ignoriert werden, sondern wirklich zu helfen, das zu verstehen. Also wir haben auch beide unsere Vollzeitjobs, also wir sind jetzt nicht alle zwei Wochen oder einmal pro Woche am Mikrofon, aber mittlerweile ist es wirklich auch ein bisschen spezifischer sozusagen ausgewählt. Wer große Themen und wichtige Themen fangen wir auf und das Ziel ist wirklich zu informieren und es auch breiteren Audiences.
Zuhörerschaft
zugänglich zu machen, ja.
Und ihr wählt dann die Gäste je nach Thema dann aus, nehme ich an, dass du jetzt sagst, okay, wenn wir jetzt eine Folge über Quantifizierung machen wollen, ich weiß, das habt ihr vor ein oder zwei Folgen gemacht, nehmt ihr dann dafür Experten, die ihr kennt und dann für die nächste Folge, wenn ihr was anderes thematisieren wollt, dann immer basierend darauf oder macht es eher andersrum, dass ihr sagt, ich würde gerne die Person interviewen und deswegen stricken wir das Thema um die Person. Es geht ja beides.
Ja, eher andersrum. Also ja, ich glaube, Thema und Personen in diesem Bereich kommt oft einher. Es ist, also wir haben jetzt zum Beispiel von, müsste diese Woche rauskommen, eine Folge über das erste, wirklich seit Jahren in Planung, erste große Wissenschaftsexperiment, Loch Ness hieß es, aufgenommen. Da war klar, wer dafür spricht, nämlich die zwei PIs, aber es war wirklich eher so das Thema halt, was uns interessiert hat. Wenn wir Firmen interviewen, dann kommt es eher darauf an, welches Thema wir ansprechen wollen. Wir hatten zum Beispiel vor ein paar Folgen eins mit AppCarbon. Das ist ein Startup, was OAE in Washington State macht. Da ging es um Community Engagement. ja, finde ich auch. Ich fand es eine richtig gute Folge. Da ging es um Community Engagement und Quantifizierung. Deswegen hatten wir Community Engagement und Quantifizierungsleads im Interview. Wir hatten aber auch ein paar Monate davor mal, als wir das erste Mal über die Firma berichtet haben, deren leider verstorbenen Co-Founder und Policy Lead. Also es kommt immer so ein bisschen darauf an, sowohl Thema als auch Fokus. Und es ist aber oft wirklich einfach auch ad hoc. Also nicht, dass wir uns nicht vorbereiten, sondern wenn wir ein cooles, spannendes Paper sehen, dann wollen wir über das Paper sprechen. Das ist, aber ich würde schon sagen, wahrscheinlich eher eher die zweite Variante von dem, was du berichtet hast, ja.
Wenn du jetzt sagst, Okay, versuch das auf jeden Fall auch auf die breitere Masse zu kommunizieren, um MCDA weiter als außer der wissenschaftlichen Bubble oder so jetzt auch zu erklären. Also wieder für deine Freunde, die vielleicht nicht im Bereich arbeiten. Hast du dann da vielleicht auch Rückmeldungen gehört? Weil ich tue das auf jeden Fall und Eva bestimmt auch. Mhm. Dass es da Momente gab, wo der Podcast wirklich die Leute irgendwie bewegt hat, anders zu denken, ihren Alltag irgendwie umzustellen, irgendwie so wie ich, vielleicht nicht so schwarz oder weiß MCDA zu denken, sondern eher so, ja, okay, ist irgendwie notwendig, muss man irgendwie verfolgen, bis man irgendwie sagt, nee, das ist das Ende der Straße. So. Mhm.
Also ich glaube tatsächlich, dass mit Plan C ist es jetzt, es ist nicht so ein Podcast, der so für, weißt du, also mein Freund hört sich das, glaube ich, nicht an. Tatsächlich, es ist schon, dafür ist es schon wieder so ein bisschen zu detailliert.
Aber ist ja nichts Schlimmes. Ich meine, es muss ja, wir branden diesen Podcast natürlich auch eher als leicht und fluffig. So. Aber das ist ja auch manchmal, finde ich, nicht so spannend, wenn einfach immer.
Also ich glaube, ja, total. Ich glaube, es gibt ja Podcasts für verschiedene Audiences. Mhm. Und die Zielgruppe von Plan C, bei Ocean Embassy war das anders, aber von Plan C ist auf jeden Fall Ocean Professionals. Also ich glaube, es ist nicht jetzt Ocean Professionals und CDR Experts. So. Also Leute, die entweder viel über den Ozean wissen, aber so wie du zum Beispiel, sich unsicher sind, was sie von MCDR halten, die können mit den Fachbegriffen viel anfangen, die können dem Thema an sich folgen, die verstehen irgendwie an sich, worum es geht und sind dann vielleicht interessiert daran, so mehr Einblicke zu bekommen, wie du schon auch gerade beschrieben hast. Und gleichzeitig eben CDR-Experts, die sich wesentlich mehr mit zum Beispiel anderen CDR-Methoden beschäftigen, kommen, glaube ich, zu unserem Podcast, um so mehr zu verstehen, dass es nicht, auch wieder nicht schwarz und weiß ist, dass es nicht komplett A oder B ist, wenn sie über MCDR oder Ocean Alkalinity Enhancement nachdenken. Es ist keine Mini-Community, aber es ist jetzt auch nicht die ganze irgendwie breite Welt, glaube ich. Aber das ist auch völlig okay und man kann ja gar nicht alle abgreifen, sonst kann man ja auch nicht richtig in die Themen einsteigen. Aber ich habe jetzt eine schöne Erfahrung von dir gehört, dass es bei dir was bewegt hat. Ich habe tatsächlich also noch nicht so super viele Stories gehört, wo jetzt wirklich was komplett irgendwie verändert wurde oder so. Aber ich hab auf jeden Fall schon schöne Anekdoten gehört und ich war zum Beispiel vor ein paar Monaten bei einer Konferenz, wo ich irgendwie an einem Coffee Table mit jemandem geredet hatte und dann kam von hinten so jemand, die gesagt hat, Anna Madlener, the Podcast Boys. Und es war irgendwie eine neu eingestellte Person, die irgendwie das erste Mal im MCDA-Bereich arbeitet, vorher auch schon im Ozeanbereich war, aber eben nicht im MCDA-Bereich und gesagt hat so, hey, der Podcast hat mir irgendwie total geholfen. Ich habe irgendwie den Podcast gehört, um mich für die Interviews vorzubereiten und so. Und das war auf jeden Fall richtig cool. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, eher was für mich dann irgendwie so in die Kategorie fällt. Da habe ich was bewegt. Ich weiß jetzt nicht, ob das groß irgendwo anders was bewegt hat. Aber ja, das sind die kleinen Momente, würde ich sagen.
Ja, also wie gesagt, sonst alle, die hier zuhören, der Podcast von Anna ist auf Englisch. Hört da auf jeden Fall mal rein und sonst könnt ihr ihr eine E-Mail schreiben.
Ja, falls ihr euch wundert, warum ich so furchtbar rumstolper in meinen Sätzen, das sage ich immer nur auf Englisch über alles rede.
Aber ich finde das schön, weißt du, ich habe hier die Herausforderung, den auf Deutsch zu machen und du machst es andersrum als auf Englisch.
Aber es ist auch sehr, sehr wichtig, das auf Deutsch zu machen.
Ja, eben. Also.
Danke dafür.
Ja. Ich überspringe mal die Frage zur Ozeandekade, weil ich glaube, das Thema an sich hat damit viel zu tun und das kann man so zwischen den Zeilen lesen. Deswegen komme ich so ein bisschen zum Ende, wo wir immer so ein bisschen die Ocean-Tipps haben. Hast du denn vielleicht irgendwelche Tipps, vor allem für Frauen, in die Meeresrobotik zu begeistern oder einzusteigen oder für Maschinenbau generell? Weil ja, finde ich, auch wenn ich jetzt auf Forschungsschiffen rumlaufe, immer noch sehr unterrepräsentiert in so mechanischen Berufen auf jeden Fall sind?
Ah, so eine Million-Dollar-Question. Ja.
Wenn du die Welt verändern würdest, was würdest du machen?
Genau, was würdest du tun? Also ich glaube, dass einer der Haupttipps, die ich gerade so kurz nach meinem Masterstudiengang aufgegeben habe, ist, dass Maschinenbau oder Robotik irgendwie wie so Studiengänge klingen, wo man irgendwie dann am Ende halt ja, so trockene Berufe macht oder man denkt dann oft nur an eben irgendwelche Industrieroboter oder vielleicht denkt man noch an irgendwelche Roboterhunde oder so. Aber wenn ich eine Sache irgendwie auf jeden Fall mitgeben würde, ist, dass erstens das Studium sowas von gar nicht definiert, was man am Ende machen wird. Im Zweifel zwischendrin Podcast machen und dann fallen einem neue Dinge ein. Aber nee, ganz im Ernst, dass wirklich das Studium mehr so als Mittel zu sehen, um sich für andere Themen so zu qualifizieren. Ich war in meinem ganzen Studiengang, glaube ich, die Einzige, die irgendwie wusste, dass es an der KTH so ein Labor gibt, wo halt Ozeanrobotik gebaut wird. War mit einer der Hauptgründe, warum ich dahin bin. Und 99% der anderen Leute in diesem Studiengang waren aber halt total auf so die klassischen Robotikthemen fokussiert. Ja, ich glaube, das ist einer der Hauptthemen. Und es war im Bachelor-Studiengang auch schon so. Und es ist ja auch das Schöne irgendwie an diesen Grundlagenstudiengängen, ne, dass du, da kannst du damit so viele Sachen machen. Aber ich glaube, wenn ich diese Leidenschaft oder dieses Ziel nicht gehabt hätte, dann wäre ich da auch gar nicht durchgekommen. Also ich habe wirklich immer irgendwie an diese Anwendungsfälle gedacht, habe währenddessen auch dann auch einfach oft so überlegt, so naja, wenn ich dann irgendwie Meeresrobotik mache und auf irgendwelchen Forschungsschiffen bin vielleicht, dann sind da auch wieder mehr Frauen, weil dann irgendwie interdisziplinärer gearbeitet wird. Ich glaube, das ist das eine. Und der andere Tipp ist eigentlich weniger an die Frauen, es ist mehr an die Männer, an die Unternehmen. Also es ist ja auch, ich glaube, das war eines der Dinge, die mich oft frustriert hat, ist so, dass diese Verantwortung so sehr auf die Frauen gesetzt wird, die irgendwie sich motivieren sollen, irgendwie in den technischen Berufen zu arbeiten, pipapo. Und das Problem ist ja nicht, dass die Leute das nicht, also teilweise ist das Problem, dass die Frauen das nicht studieren, teilweise ist aber auch das Problem, selbst wenn man, so wie ich, das dann studiert hat, wird man in den Unternehmen irgendwann so demotiviert oder runtergearbeitet, ist auch nicht das richtige Wort, aber so, man kann einfach nur so lang so viel sexistische Sprüche und pipapo aushalten. Und ich habe den Klassiker auch erlebt, dass man irgendwie mir gesagt hat, naja, sag du uns doch, was wir besser machen können. Und das ist so diese Umkehr von der Verantwortung. Also wenn ich mir heute Firmen angucke, wo irgendwie nur Männer auf der Team-Website irgendwie sind, dann habe ich da als Frau auch keine Lust, potenziell zu arbeiten. Und ich glaube, dass da ganz, ganz, ganz viel, viel mehr von den Unternehmen aktiv gemacht werden sollen, wenn das was ist, worüber sie sich, ja, was ihnen am Herzen liegt. Und weniger irgendwie, ja, die Frauen sich irgendwie durchkämpfen müssen.
Ich finde auch, also alle sagen immer, mit Medizin und Jura kann man nichts falsch machen. Ich finde, mit einem Maschinenbaustudiengang kann man auch sehr wenig falsch machen.
Kann man auch sehr wenig also, falsch machen, 100%.
Selbst wenn man möchte, kann man danach immer noch in die Meeresbiologie und Hardcore-Forschung durchsteigen. Also, oder auch nicht.
Total, ja. Also einer der ersten Jobs, für die ich mich beworben habe, tatsächlich noch während ich im Master war, war als Tauchpilotin vom Jago-Roboter. Oh. Das war so, ja, und dann wurde der aber leider... Dann wurde dieses Bewerbungsverfahren irgendwie eingestellt und sie haben ihn ausgestellt stattdessen. Ja. Aber genau, das war irgendwie, dass mein Leben sehr, sehr wahrscheinlich anders aus, wenn ich das gemacht hätte. Aber ja, es gibt einfach echt saucoole Themen und saucoole Dinge, die man machen kann. Und sei es Meeresrobotik, sei es Medizinrobotik, keine Ahnung. Also es ist ja ganz breites Feld und ich glaube, von Anfang an sich an die Anwendung so ein bisschen zu erinnern, hilft auf jeden Fall, sich dann dafür zu motivieren, aber auch nicht allzu sehr dran zu klammern.
Das waren doch super Tipps.
Sehr gerne. Danke dir für die Einladung. Ich hoffe, es hat halbwegs Sinn gemacht, was ich so erzählt habe auf meinem Denglisch.
Ganz bestimmt.
Ja.
Danke, Anna, dass du hier bei uns warst.
Danke dir. Ciao.
Wellenbrecher ist eine Initiative von ECOP Dach und eine anerkannte UN-Ozean-Dekade-Aktivität. Produktion Annabel von Jakowski und Eva Räufer, Grafikdesign Spaghetti Shark, Musik Florentin Seifert, Moderation, Redaktionsschnitt und Management Annabel von Jakowski.